Ganz herzliche Grüße aus Rostock, aus der Margaretenstraße und auch von meiner Frau, die gerne mit hier wäre, aber die unser Bett hüten muss, also ihre Hälfte des Bettes, die ist leider krank geworden. Ihr Lieben, ich habe eine schlechte Nachricht mitgebracht. Gott ist gut. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum ist denn das so? Warum ist das eine schlechte Nachricht, dass Gott gut ist? Nun, für uns Menschen ist das deshalb eine schlechte Nachricht, weil so wie wir sind, passen wir nicht zu Gott. Zwischen Gott und uns existiert eine so große Kluft, die niemand von uns aus uns selbst heraus überwinden kann. Niemand. Keiner. Da kannst du noch so stark sein. Da kannst du noch so weit springen. Es geht nicht. Diese Kluft ist unüberwindbar. Und man stellt sich natürlich die Frage, wenn Gott so gut ist, ja, wie ist Gott eigentlich? Gut ist ja eigentlich schön. Und die Frage, wer Gott ist und wie Gott ist, die beschäftigt die Menschen seit Anbeginn der Menschheit. Also die einzigen, die uns eine Antwort hätten darauf geben können, sind Adam und Eva. Aber seitdem hat keiner mehr eine Gemeinschaft mit ihm, um ihn völlig kennenzulernen. Wer ist Gott? Eine Frage, die die Menschen bewegt, seit es Menschen gibt. Nun ist es so, dass es einen Gott gibt. Da sagen selbst Leute, die den Gott der Bibel jetzt nicht kennen, ja, also irgendwas muss da vielleicht doch ein Stück weit existieren. Und ich glaube, selbst der größte Atheist, wenn es so etwas überhaupt gibt, wird in Zeiten besonderer Not versuchen, irgendeine Form von Gott anzurufen, um Hilfe zu bitten. Aber in Zeiten, in denen sich die Menschen von RTL 2 so berieseln lassen, dass Party ihr Leben bestimmt, da bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob es wirklich jeden Menschen interessiert, ob es einen Gott gibt. Und wenn man sich die Frage aber wirklich stellen sollte, dann kommt man auch noch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da sind natürlich wir, die wir uns in der Bibel auskennen, die sagen, klar, Gott ist unser Schöpfer, der hat alles gemacht. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, Gott, der ist in allen Dingen. Ich war ja Waldorfschüler für 1,5 Jahre und war mit Sicherheit nicht die schönste Zeit meines Lebens. Aber dort wurde diese Lehre von Gott in allen Dingen gelehrt. Und es war so, dass zum Beispiel Fußballspielen, etwas, was ich als kleiner Junge total gerne gemacht habe, auch heute noch gerne mache, nur nicht mehr so intensiv, dass das da verboten war, weil folgende Begründung: Der Ball ist ein Abbild der Sonne. Die Sonne ist Gott und Gott darf man nicht mit Füßen treten. Meine Fußballkarriere endete also in der 7. Klasse. Aber wenn es einen Gott gibt und ihr sitzt hier, weil ihr das glaubt, dann sollten wir wirklich wissen, wer er ist und in welchem Verhältnis er zu uns Menschen steht. Und deswegen möchte ich uns den Bibeltext für heute lesen. Er steht im 1. Johannesbrief, welche Überraschung, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ich habe mal den Vers 7 jetzt doch noch mit dazu gelesen, damit ihr schon mal wisst, worum es dann beim nächsten Mal gehen wird. Das Thema heute lautet schlicht und ergreifend: Wer ist Gott? Und ich habe zwei Punkte, über die ich mit euch nachdenken möchte. Der erste: Gott ist absolut heilig und rein. Und der zweite, abgeleitet aus Vers 6, Leben in der Finsternis. Gott ist absolut heilig und rein, Leben in der Finsternis. Gott ist Licht. Diese Beschreibung des Wesens Gottes finden wir an manchen Orten in der Bibel. Jesus bezeichnet sich selbst als Licht. Und so kennen die meisten von uns die bekannte Aussage aus Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, das Licht für die Menschen. Wer Jesus nachfolgt, lebt in diesem Licht. Jetzt habe ich aber an der Stelle ein kleines Problem. Das Licht, was hier auf Jesus bezogen ist, ist nicht das, was Johannes in seinem Brief verwendet. Johannes will an dieser Stelle eben nicht sagen, dass Jesus Licht ist und dass wir uns an ihm orientieren sollen, sondern er beschreibt das Wesen Gottes des Vaters. Er spricht vom Licht, das unseren Augen verborgen ist und solange wir in unserem Leib sind, auch verborgen bleibt. Niemand kann dieses Licht sehen. Deshalb sagt er weiter, was er vom Herrn Jesus gehört hat. Hätte er das Licht auf Jesus bezogen, ich möchte nochmal zwei Predigten zurückerinnern, da sagt er, was wir gesehen, was wir betastet haben, da spricht er nicht von dem Licht. Er hätte also sagen können, ich habe das Licht gesehen, denn Johannes war ja auch einer von denen, die Jesus mit auf den Berg der Verklärung genommen hat. Es wird uns berichtet im Matthäusevangelium, und Jesus wurde verklärt vor den Jüngern und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Johannes hätte aufgrund dieser Erfahrung sagen können, dass Jesus das Licht sei und dass er Zeuge davon sei. Aber das macht Johannes hier nicht. Er spricht also vom Wesen Gottes, welches unseren Augen verborgen ist. Und keine Methode vermag dieses Licht Gottes zu sehen. Paulus sagt zu seinem Freund Timotheus, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Der Mensch kann sich Gott nicht nahen. Der einzige Mensch, der das in besonderer Weise durfte, war Mose. Er bat Gott, er möge sich ihm doch zeigen. Gerade in Situationen, wo er die Nase voll hatte von dem Volk, immer wieder widerspenstig, da bauen sie sich ein Kalb, wenn er mal ein paar Tage weg ist. Ja, dann murren sie darüber, dass sie Wachteln essen müssen und Manna haben. Ja, und der Mose, der hatte die Nase voll, ich möchte dein Angesicht sehen. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Wunsch so nicht formulieren würde. Ich hätte Angst davor. In dem Wissen um dieses Licht, um diese Reinheit Gottes, da könnte ich mir nicht vorstellen, das so Gott zu fragen, zeig dich mir in deiner ganzen Vollmacht und Größe. Ich hätte Angst. Gott stimmt diesem Wunsch des Mose zu. Er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mein Angesicht aber kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also auf der einen Seite okay, wir kommen einander sehr, sehr, sehr nahe, aber auf der anderen Seite, es gibt eine Grenze. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Wer mein Angesicht sieht, wird sterben. Gottes Heiligkeit ist so unbegreiflich, so unbeschreiblich, dass der sündige Mensch in seiner Gegenwart stirbt. Als Mose Gott nachsehen durfte und er eine kleine Ahnung von der Heiligkeit Gottes bekommen hat, lesen wir in 2. Mose 34, und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Eilends. Gott ging vorüber und Mose erkennt, was habe ich hier gerade erlebt? Und zack, auf die Knie und Gott anbeten. So ist Gott. Gott ist so groß, dass wir vor ihm nur auf die Knie fallen können. Als Paulus Gottes Licht und Herrlichkeit für ganz kurze Zeit sah, da fiel er zu Boden und war blind. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Und so gibt es viele, viele Stellen, wo das Wesen Gottes mit Licht in Verbindung gebracht wird. Nun war es keine neue Überzeugung, dass Gott Licht ist. Praktisch alle Religionen damals haben von Gott die Vorstellung, dass er Licht ist. Insofern war das, was Johannes hier geschrieben hat, auch für die Leute damals nichts großartig Neues. Da hätte ihm wahrscheinlich niemand widersprochen. Aber nicht jede Lichtgestalt ist eine göttliche Gestalt. Und darum schreibt Johannes eine ganz wichtige Ergänzung. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gar keine Finsternis. Gottes Wesen hat nichts, aber auch gar nichts mit Finsternis zu tun. Bei ihm gibt es keine zwei Seiten, eine gute und eine böse, eine reine und eine unreine. Gottes Licht vermischt sich nicht mit Finsternis. Und trotzdem ist es so, dass Lichtgestalten nicht automatisch göttliche Gestalten sind. Paulus schreibt sogar in 2. Korinther 11, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Oder ich habe das dann mal spaßeshalber gemacht, ich habe mal den Begriff Lichtgestalt genommen und habe den bei Google, einer Internetsuchmaschine, eingegeben. Und dann kamen als erste beide Ergebnisse so Wortbeschreibung, so Duden und Wikipedia. Und das dritte war, was schätzt ihr? Benni, nicht nachgucken. Das dritte Ergebnis ist Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Nun kann auch die finstere Welt, die durch Satan repräsentiert wird, in der Gestalt von Licht in Erscheinung treten. Ein Name des Teufels in der Bibel ist Luzifer. Und das wird übersetzt mit Lichtbringer. Und so hatten schon manche Leute Erscheinungen von faszinierenden Lichtgestalten und waren der Meinung, dies könne nur eine göttliche Erscheinung sein. Und ich glaube, das kommt daher, dass der Teufel es geschafft hat, dass wir ein ziemlich schräges Bild von ihm haben. Ne, der Teufel, immer so dieser Schwarze mit dem Schwanz hinten dran, Pferdefuß, Hörner. Nein, er verstellt sich als Engel des Lichts. Es ist aber auf der anderen Seite gut, dass es unmöglich ist, dass unser großer Gott etwas mit der Finsternis zu tun haben könnte. Das Licht des Teufels ist eben kein reines Licht, aber Gottes Licht ist rein. Gott ist heilig und gerecht und er hat keine Finsternis in sich. Er hat damit nichts, gar nichts gemeinsam. Jede Vorstellung, dass Gott in sich Licht und Finsternis vereinigt, im Sinne, wo Licht ist, ist auch Schatten, die ist falsch, das ist eine Lüge. Und wenn euch das jemand sagt, dann sag ich ihm, nein, das ist nicht so. Menschliche Religionen und Weltanschauungen haben das immer wieder versucht, auch alles Dunkel, das wir in der Welt finden, auf Gott zurückzuführen. Dann stand entweder gut oder böse, lichte oder dunkle Götter einander gegenüber. Die Inder, die haben zigtausend Götter. Und da sind auch welche dabei für Licht und Finsternis, aber das gehört immer zusammen. Auch, ich weiß nicht, wer von euch kennt dieses Yin- und Yang-Zeichen? Das ist so ein Kreis mit so zwei Fischen oder wie auch immer. Eins immer hell, eins dunkel. Das prägt natürlich eine Gesellschaft. Wie ich am Anfang sagte, wir Menschen, wir haben ein Problem, ein riesiges Problem, dass Gott gut ist. Und wenn Gott tatsächlich so heilig und rein ist, kann er mit uns keine Gemeinschaft haben. Gott ist für uns Menschen unnahbar, weil wir so unrein sind. Nur schon unsere Gedankenwelt zeigt uns, wie schlecht wir eigentlich sind. Wir würden in der Gegenwart Gottes vergehen. Da wird nichts von uns übrig bleiben. Gar nichts. Wir könnten es nicht aushalten. Jetzt stell dir mal vor, in diesem Moment würde dein ganzes Leben, alle deine Gedanken, alle deine Taten offenbart werden. Jede Einzelheit müsste an den Augen Gottes vorbei. Gibt es da nicht doch das eine oder andere, das du gerne verbergen würdest, wo du den Mantel des Schweigens drüber legen würdest? Ich kenne das bei mir. Diese Vorstellung ist vielen Menschen unerträglich. Wir Menschen, wir möchten niemanden über uns haben, gegenüber dem wir uns verantworten müssen. Es reicht doch, dass ich selbst über mein Leben richte. Da muss ich doch nicht noch jemanden haben. Ich war am Mittwoch das erste Mal in dieser Legislaturperiode als Jugendschöffer aktiv. Ich hatte da vormittags und nachmittags jeweils mit Jugendlichen sitzen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man die Lebensgeschichten sieht. Das hat mich wirklich traurig gemacht und beschäftigt. Und wir mussten über diesen Menschen ein Urteil sprechen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Gott über ihnen ein Urteil sprechen wird, dann hat mich das mitgenommen und traurig gemacht. Unser Urteil, das hält 3 Jahre. Gottes Urteil hält ewig. Es ist grundsätzlich so, dass wir Menschen in der Versuchung stehen, Gott zu vermenschlichen, ihn runterzuholen, ihn uns passbar zu machen. Jens Placke kennt ihr ja auch. Der hat mal in einem Jugendgottesdienst gesagt, also das mit dem Glauben, das ist wie mit einem der Grundsätze der Kybernetik. Ein System n-ter Ordnung kann maximal n-1 erkennen. Also wenn wir uns das Ganze jetzt mal in so mehreren Schichten vorstellen, und als mittlere Schicht haben wir den Menschen, dann können wir maximal alles, was unter uns ist, irgendwo erkennen und versuchen zu verstehen. Deswegen kann sich ein Computer in der Regel auch nicht selber verstehen. Aber das, was da drüber ist, das kriegen wir nicht hin. Und deswegen versuchen wir Gott, der als Schöpfer, als der alles gemacht hat, über uns ist, versuchen wir ihn runterzuholen. Zunächst mal auf unsere Stufe und wenn es geht, noch ein bisschen darunter, damit wir ihn uns passbar machen. Den Gott für die Hosentasche. Aber so ist unser Gott nicht. Und die Bibel hat für diese Menschen eine sehr deutliche Aussage. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Steht in Römer 1. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Aber das führt nie zum Ziel. Gott lässt sich das nicht gefallen. dass wir ihn auf solche Weise herabwürdigen. Wir können das tun, aber er lässt es sich nicht gefallen. Er bleibt heilig und er bleibt rein. Ein Schriftsteller saß einmal mit einigen jungen Leuten zusammen. Im Verlauf der Diskussion kam man auch auf Gott zu sprechen. Einige wollten die Existenz Gottes anerkennen. Andere behaupteten, es gäbe keinen Gott. Und darum könne man auch nicht an die Bibel glauben. Schließlich wurde der Schriftsteller um seine Meinung gefragt. Seine Antwort lautete: Es gibt drei Arten von Gottesleugnern. Da ist zuerst der tiefe, ehrliche Denker, der die alten und neuen philosophischen Systeme studiert hat und dadurch in seinem Glauben an Gott Schiffbruch erlitten hat. Ich weiß nicht, sagt er zu den Studenten, ob sie zu dieser Art gehören. Die jungen Leute gaben ehrlich zu, nein, zu dieser Sorte gehören wir nicht. Dann gibt es eine zweite Art von Gottesleugnern, fuhr der Schriftsteller fort, nämlich jene, die keine eigene Überzeugung haben. Einfach nachplappern, was andere sagen. Ich hoffe nicht, meine jungen Freunde, dass sie zu dieser Art Gottesleugnern gehören. Nein, 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 zu der wollen wir auch nicht gehören. Dann kommt eine dritte Klasse, sagte der Schriftsteller. Sie besteht aus Menschen, die kein gutes Gewissen haben. Sie wissen, dass sie nicht so leben, wie sie leben sollten. Sie wissen auch, dass es uns Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann das Gericht. Da sie sich nicht ändern wollen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Existenz Gottes des Weltenrichters zu leugnen. Und der Schriftsteller schloss: Ich kenne nur diese drei Sorten von Gottesleugnern. Sie sagten, dass sie nicht zu den ersten beiden gehören. Wollen sie wirklich zu der dritten Sorte gehören? Wir Menschen versuchen, Gott wegzudenken oder zu verniedlichen. Aber er bleibt Gott. Und die Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen bleibt bestehen und kann nur durch Jesus Christus überwunden werden. Das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief. Gott ist absolut heilig. Und ich kann nur jedem von uns wünschen, dass ihm das geschieht, was Petrus geschehen ist, als er mit Jesus auf dem Schiff war, nach dem großen Fischzug. Da brach er vor Jesus zusammen und sagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist Erkenntnis. So stehen wir vor Jesus. Und das Schöne ist die Antwort. Jesus sprach zu Petrus: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Gott selbst überwindet die Kluft. Von ihm geht es aus, durch seinen Sohn. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit, wer an ihn glaubt, vor der Heiligkeit Gottes bestehen kann. Und nicht nur das, sondern mit diesem heiligen und reinen Gott in Gemeinschaft leben kann. Das ist das Ziel, auf das wir zuleben. Gott ist Licht. Das war der erste Punkt. Der zweite: Leben in der Finsternis. Wer nun aber sagt, er hätte Gemeinschaft mit Gott und er lebt selbst in der Finsternis, wer das tut, sagt Johannes, der ist ein Lügner. Baff. Ohrfeige. Wer sagt, er hat Gemeinschaft mit Gott und lebt nicht in der Wahrheit, der lügt. Er lebt in und mit einer Lüge. Er belügt sich ja vor allen Dingen selber. Wer dieses Leben oder wie dieses Leben in der Finsternis konkret aussieht, oder besser gesagt, woran man dieses Leben erkennt, wird uns durch den ersten Johannesbrief noch sehr deutlich aufgezeigt. Ich möchte mit euch jetzt nicht an Sünden denken, an die man so recht schnell denkt an der Stelle. Morden, stehlen, rauben. Nein, es gibt noch eine andere Art, die schwieriger ist, zu entlarven. Die ersten Gemeinden, die wurden immer wieder durch Menschen bedroht und verführt, denen man keine klassische Sünde nachweisen konnte. Sie lebten keineswegs liederlich, sodass man sagen könnte, die suchen sich jetzt irgendwie so einen billigen Weg als Christen. Nein, es sind Leute, die beispielsweise besondere geistliche Erfahrungen machen. Paulus warnt davor. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her doch der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Steht im Kolosser 2. Oder die, welche sich durch außerordentliche Anstrengungen ausweisen und ihren Lebensstil auch von anderen Christen abfordern wollen. Paulus beschreibt sie so: Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebt ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles ist doch verbraucht und verzehrt. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Diese Form der Finsternis festzustellen, ist sehr viel schwieriger als so leicht formulierbare Sünden. Mag dieser Lebensstil noch so hart sein, in Wirklichkeit leben solche Menschen in der Finsternis. Sie meinen, ihre Rettung erarbeiten zu müssen. Im Grunde sind sie stolz darauf und genießen es, in ihrer falschen Demut bewundert zu werden. Stolz sein auf Demut. Als Claudia und ich vor 7 Jahren in den USA waren, waren wir in Lancaster County. Lancaster County ist so ein kleiner Abschnitt in Pennsylvania, da leben die Amish. Die Amish, das sind die, die sagen, nö, Autos, moderner Kram, lehnen wir ab. Ja, Elektrizität, nee, so einen neumodischen Kram brauchen wir nicht. Wir haben lieber unsere gasbetriebenen Kühlschränke. Die Hauptsache, die sie dort anbauen, was wir gesehen haben, ist Tabak. Da habe ich so dargestellt und mich gefragt, so auf der einen Seite, ne, wollen sie besonders heilig leben, verzichten auf Dinge und dann produzieren sie Suchtmittel, die Menschen töten. Das habe ich nicht zusammengekriegt. Und ich glaube, das ist ganz generell eine große Herausforderung, vor der auch wir Christen stehen. Denn gerade weil wir ja Gott gefallen wollen, weil wir um die Heiligkeit Gottes wissen, möchten wir ja so leben, dass wir ihm gefallen. Aber es ist halt so, dass das immer wieder durch Menschen ausgenutzt wird. Menschen, die versuchen, andere Menschen an sich und an ihre Vorstellungen zu binden. Die Versuchung, künstliche Entbehrungen und Regeln auf sich zu nehmen, die ist groß. Denn sie vermitteln ja auch ein Stück weit eine Sicherheit. Wenn ich mich ganz eng an irgendetwas halte, dann meine ich ja, auf der sicheren Seite zu sein. Und so fällt mir auf, dass teilweise ganz harte Botschaften, die viel von Christen abfordern, in manchen Gruppen gut aufgenommen werden. Aber ganz ehrlich, das widerspricht doch dem, was wir in Jesus sehen und erlebt haben. Er war der Einzige, der in der Lage war, Gottes Gesetz zu erfüllen. Der Einzige. Und dann gibt es Menschen, die sich neue Gesetze auferlegen. Und das sind nicht nur die Pharisäer zu Zeiten Jesu. Das ist heute nicht anders. Ich will mal ein Beispiel machen. Der Fernseher. Nun könnte ich ja fordern, liebe Bützower Geschwister, schafft alle euren Fernseher ab. Alle in der Gemeinde, schmeißt den Fernseher weg. Und ich könnte das mit Sicherheit auch gut begründen. Vielleicht würden einige von euch sagen, gut, dass das endlich mal einer von vorne gesagt hat. Ne? Da ist ja eh nichts Gutes, was man aus dieser Kiste rausnehmen kann. Andere würden jetzt vielleicht sagen, ach, nee, also auf eine himmlische Familie möchte ich jetzt doch nicht verzichten. Aber wenn das jetzt so ist, na gut, wenn das der Norm dieser Gemeinde entspricht, dann will ich auch nicht in Verdacht kommen, mit meinem Glauben könnte etwas nicht stimmen. Also muss ich jetzt meinen Fernseher wegwerfen. Nun bin ich ja nicht jeden Sonntag hier, aber wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann würde ich sagen, Leute, das Internet, ganz böses Zeug. Oder das Radio. Der ganze Unfug, den wir da hören, sollten wir auch abschaffen. In 8 Wochen dann, also in der Tageszeitung, da steht doch so viel Blödsinn und so viel Schlechtes drin. Weg damit. Und mal ehrlich, was so auf dem Büchertisch ist, also da ist ja auch manches dabei, das gehörte eher in den Giftschrank. Lass uns doch nur noch die Bibel lesen. Und ehe man sich's versieht, hat man ein starres Konzept geschaffen, wo es den Leuten schwerfällt, rauszukommen. Was wir lernen müssen, ist, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Wenn ich einen Fernseher oder einen Computer habe, dann muss ich darauf achten, dass ich mir davon nicht zu viel Zeit rauben lasse. Ja, das schon. Und dass ich meine Gedanken damit nicht verunreinige, weil das Angebot so vielfältig ist. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann es für mich wirklich heißen, den Fernseher abzuschaffen. Aber das ist eine Entscheidung, die muss ich für mich treffen. Das ist keine Entscheidung, die ich für Nils treffen kann. Paulus formuliert den Grundsatz, der in solchen Fragen wichtig ist. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Diese scheinbare Sicherheit ist eine selbstgewählte Frömmigkeit und Demut, die zu nichts Nütze ist. Wir leben unmerklich nicht mehr in der Freiheit, die wir in Christus haben. Paulus sagt deutlich, zur Freiheit hat euch Christus befreit. So seid nun fest und lasst euch doch nicht das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5, Vers 1. Deshalb sagt Johannes, wenn sie auch sagen, sie hätten Gemeinschaft mit Gott, aber sie leben in der Finsternis, so lügen sie und tun die Wahrheit nicht. Denn nicht, was man behauptet, ist entscheidend, sondern was man lebt. Nicht, was man behauptet, ist entscheidend, sondern das, was man lebt. Ich fasse nochmal zusammen. Gott ist absolut heilig und rein. Finsternis hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Gott lässt sich auch nicht vermenschlichen. Er ist und bleibt Gott. Wer nun behauptet, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm verbunden zu sein, lebt aber in Finsternis und mag diese ein noch so frommes Erscheinungsbild haben, der lügt und tut die Wahrheit nicht. Aber durch Jesus kommen wir in echte Gemeinschaft mit diesem Gott, der Licht ist und in ihm keine Finsternis. Er hat uns rein gemacht und wir haben allen Grund dazu, uns zu freuen. Denn wenn wir das Licht einmal sehen und darin leben, dann wird erfüllt, was uns schon in der Offenbarung vorausgesagt ist. Es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr lieben Geschwister, ich habe eine gute Nachricht für uns. Gott ist gut. Amen.